Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern einen schönen guten Abend. So lange wie nötig will die Europäische Union ihre Hilfe für die Ukraine fortsetzen. As long as it takes. Das verspricht die Staatengemeinschaft seit Kriegsausbruch. Jetzt kommt noch ein wichtiges Bekenntnis hinzu. Wir, die EU, wollen außerdem so intensiv wie nötig helfen. So steht es im Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels. Ausführliche Informationen gleich zu Beginn der Sendung. Die Atomkraft ist das andere große Thema heute in Brüssel. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs haben sich in der belgischen Hauptstadt beraten und der Tenor der meisten europäischen Staaten war eindeutig: Ja zur Kernkraft. Auch dazu gleich mehr. Wir blicken außerdem auf den Streit innerhalb der Ampelkoalition um das sogenannte Klimageld und auf die Deutsche Bahn, die im vergangenen Jahr Milliardenverluste eingefahren hat. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk um die Krankheit Endometriose, Alltag und Arbeit mit dieser chronischen Erkrankung. Groß sind also die Bemühungen in Brüssel, um der notleidenden Ukraine zu helfen, militärisch wie finanziell. Die Erkenntnis, dass dieser Krieg alle Mitgliedstaaten gleichermaßen betrifft, hat sich mittlerweile auch im Süden und im tiefen Westen Europas durchgesetzt. Dann gibt es die Themen, wo man sich zumindest annähert, Stichwort Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina, und die Themen, bei denen die EU-Staaten weit auseinanderliegen. Das betrifft die Kontroverse um den Krieg und das Sterben im Nahen Osten. Aber der Reihe nach. Unser Berichterstatter Benedikt Kaninski blickt zunächst auf die Ukraine.
Wie kann die Ukraine weiter und besser militärisch unterstützt werden? Eine der zentralen Fragen, über die die Staats- und Regierungschefs zurzeit beraten. Ein wichtiger Aspekt sind dabei die in der EU eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in Höhe von rund 210 Milliarden Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützte heute vor dem Gipfel den Vorschlag, die Zinsen aus den gesperrten Milliarden zugunsten der Ukraine zu nutzen.
Da geht es um die Erträge, die verwendet werden können, die niemandem zustehen und deshalb von der Europäischen Union auch verwandt werden können. Und sie werden aus meiner Sicht natürlich zuallererst verwandt werden sollen für die Möglichkeit, die Waffen zu erwerben, die Munition zu erwerben, die Ukraine für ihren Verteidigungskampf braucht.
Für die Umsetzung dieses Vorschlags ist Einigkeit zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich. Dann könnten 2,5 bis 3 Milliarden Euro in den gemeinsamen Militärhilfetopf für die Ukraine fließen. Bundeskanzler Scholz erklärte außerdem, dass mit der Einigung, Waffen und Munition auch außerhalb Europas bestellen zu können, eine wichtige Weichenstellung gelungen sei. Positive Signale gibt es am ersten Tag des Gipfels im Hinblick auf die Aufnahme der Beitrittsgespräche für Bosnien-Herzegowina. Die Niederlande gehörten zuletzt zu den größten Kritikern. Heute zeigte sich Ministerpräsident Mark Rutte kompromissbereit.
Not yet done, but enough to open the negotiations and at the same time not enough to agree on the operating framework. And that is for the next step.
Er sagte also, noch sind nicht alle Aufgaben erfüllt, aber ausreichend Fortschritte wurden gemacht, damit wir grünes Licht geben können. Rutte betonte aber gleichzeitig, dass 5 der 14 von der Kommission vorgegebenen Bedingungen für die Beitrittsgespräche bisher noch nicht erfüllt seien. Österreichs Kanzler Nehammer sprach sich erneut für den Beitritt von Bosnien-Herzegowina in die EU aus.
Endlich ist es soweit. Es schaut gut aus, dass wir tatsächlich den Beitrittsverhandlungsprozess starten können. Bosnien hat sich sehr angestrengt. Ja, es gibt noch viel zu tun, aber es zeigt in die richtige Richtung.
Man könne so das gleiche Verfahren umsetzen wie bei den Beitrittsgesprächen der Ukraine und Moldau. Auch in diesen Fällen ist der Beginn der Gespräche an bestimmte Bedingungen geknüpft. Uneinigkeit gibt es dagegen beim Thema Naher Osten. Bundeskanzler Scholz betonte vor dem Gipfel erneut die Solidarität mit Israel, das das Recht habe, sich zu verteidigen. Gleichzeitig forderte Scholz eine längere Waffenruhe im Gazastreifen. Spanien und Irland hatten zuletzt eine Diskussion um eine Suspendierung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel ins Spiel gebracht. Der EU-Außenbeauftragte erklärte heute, er hoffe, dass der Gipfel eine Botschaft an Israel sende, mit der Blockade aufzuhören und Nahrungsmittel nach Gaza zu schicken.
I hope that the council will send a strong message to Israel, stop blocking, stop preventing the food to come into Gaza.
Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, aber nicht auf Rache, sagte Josep Borrell. Die Beratungen zwischen den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel werden am Abend weitergehen. Noch ist unklar, wann mit Entscheidungen zu den Gipfelthemen gerechnet werden kann.
Aus Brüssel berichtete Benedikt Kandinsky. Und vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs haben Vertreterinnen und Vertreter aus Brüssel und mehreren Mitgliedstaaten für die Atomenergie geworben. Kernkraft sorge für Energiesicherheit in der EU und sie könne, Zitat, helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Das erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel heute beim von der Internationalen Atomenergiebehörde organisierten Atomgipfel in Brüssel. 35 Staaten waren dort vertreten und zugehört hat Andreas Meyer-Feist.
Sie bemühten sich nach Kräften um die zentrale Botschaft schon am Eingang des Brüsseler Messegeländes in Sichtweite des berühmten Atomiums unter die wartenden Journalisten zu bringen. Atomkraft, ja, bitte.
C'est un défi, mais c'est tout à fait possible.
Eine Herausforderung, aber möglich für Raphael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergieorganisation. Im Mittelpunkt vor allem Europa, aber nicht nur. John Podesta, Joe Bidens Chefberater für saubere Energie in den USA, und dazu zählt nicht nur für die Amerikaner die Atomkraft, wirbt für kleine, sogenannte modulare Anlagen, die in Serie hergestellt werden könnten.
I'm optimistic about that, but we'll see.
Auch ein Industriebündnis aus 10 EU-Ländern will die bisher nicht einsatzfähige Technologie vorantreiben. Wichtig auch für den belgischen EU-Ratspräsidenten Charles Michel, um die Klimaziele zu erreichen.
The nuclear is the one saw that can help us to tackle the climate crisis.
It's safe, clean and cost-effective.
Sagt auch Pakistans Außenminister Shakhdar, auch er in Brüssel beim Kernenergiegipfel dabei. Genauso wie Ungarns Premier Viktor Orban. Er warnt vor zu viel Ideologie in der Atomkraftdebatte. Es sei Zeit, alles ganz sachlich und nüchtern zu betrachten.
Energy is a question of energy.
Mit dabei auch die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber kein offizieller Vertreter der Bundesregierung. Während Deutschland von Atomkraft nichts mehr wissen will, pusht Brüssel die Technologie mit neuen Fördermöglichkeiten, die von den Atomkraftgegnern Deutschland, Österreich und Dänemark nicht verhindert werden können. Frankreich will in den kommenden Jahren ein halbes Dutzend neuer Anlagen bauen, Schweden 2. Polen und Italien wollen in die Atomenergie einsteigen. Die Rentabilität wird allerdings von vielen Unternehmen in Frage gestellt, denn bisher ist die Finanzierung schwierig. Als abschreckendes Beispiel dient die neueste Anlage in Frankreich, die mit 13 Milliarden Euro jeden Kostenrahmen sprengte.
Ein Bericht aus Brüssel von Andreas Meyer-Feist, und zum sogenannten Nukleargipfel können Sie hier ab 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk auch einen Kommentar hören. Wir verweilen noch einen Moment in Brüssel, denn die 27 Staats- und Regierungschefs beschäftigen sich bei ihrem Rat, bei ihrem Gipfeltreffen natürlich auch mit der Lage im Nahen Osten und der geforderten sofortigen humanitären Feuerpause im Gazastreifen. Und dabei geht es natürlich auch um einen Verzicht auf die geplante Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens, die Israel ja plant. Diese Offensive zu verhindern ist auch eines der Ziele der Reise von Antony Blinken in die Region. Zum sechsten Mal seit Kriegsausbruch im vergangenen Oktober ist der US-Außenminister vor Ort. Morgen wird er in Jerusalem erwartet. Unsere Nahost-Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv habe ich kurz vor dieser Sendung gefragt, ob irgendwelche Fortschritte erkennbar sind, Premier Netanyahu zu einer Waffenruhe zu bewegen.
Ja, genau, das sind ja die Ziele, die Blinken eben hat, wenn er dann nach Israel kommt. Er will hier auf jeden Fall nochmal für seine Position werben, für die Position der USA, eben möglichst keine Offensive in Rafah zu starten. Es gibt kleine Hoffnungsschimmer, kann man sagen. Netanyahu, also der Premier Israels, hat sich bereit erklärt, Anfang kommender Woche eine Delegation nach Washington zu schicken, die sich zumindest mal Vorschläge der USA anhört, wie sowas alternativ aussehen kann, also wie man so eine Offensive vermeiden kann. Netanyahu hat aber hier fast jeden Tag, auch heute wieder, betont, dass er sich keinen Weg vorstellen kann, wie man die Hamas, die verbleibenden Bataillone, die dort in Rafah eben noch sind, also Israel sagt, es sind noch 4 Hamas-Bataillone dort vorhanden, wie man die zerschlagen kann, ohne dort einzumarschieren. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Und die USA sind eben dabei, Ideen zu präsentieren. Es wird sehr interessant sicher, was das für Ideen sind. Aber es soll auf jeden Fall beinhalten, dass die Zivilbevölkerung, also da ist die Rede von 1,5 Millionen geflüchteten Menschen vermutet, die bei so einer Offensive ja sehr gefährdet sind, dass man die zunächst mal evakuieren muss. Und da wollen die USA vor allen Dingen auch noch Pläne vorlegen.
Blicken wir vom Süden des Gazastreifens, also der Stadt Rafah, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, in den Norden nach Gaza-Stadt auf das Schifach-Krankenhaus. Israels Armee hat es ja zu Wochenbeginn erneut angegriffen, weil es eben eine Kommandozentrale der Hamas beherbergen soll, nach israelischen Angaben. Welche Folgen hat das in diesen Tagen für die Ärztinnen, Ärzte und Patienten?
Ja, also man muss sagen, dass wir nicht jeden Tag natürlich Kontakt überhaupt haben zu solchen Menschen, zum Beispiel schon gar nicht im Norden von Gaza-Stadt. Es ist sehr schwer, da an verlässliche Informationen zu kommen, auch für uns hier in Israel als Journalisten, die wir nicht in den Gazastreifen momentan hineinkommen. Wir haben natürlich Mitarbeiter, die auch für uns dort arbeiten, die aber auch nicht überall hinkommen. Aber was wir hören, ist, dass natürlich die Zustände unglaublich schrecklich sind, was die Versorgung der Patienten angeht. Natürlich bei so einem Einmarsch der Truppen ins Krankenhaus gibt es eben große Probleme. Angeblich, so stellt es das israelische Militär dar, ist das aber in Zusammenarbeit mit der Krankenhausleitung des Schifach-Krankenhauses geschehen, dieser ganze Einsatz. Und es sollen auch 6.000 Menschen evakuiert worden sein um das Gelände herum. Die wurden alle genau gescreent angeblich, sodass eben Terroristen herausgefiltert wurden, die dann eben verhaftet wurden. Und diese Aktion, wir können das natürlich nicht nachprüfen, ob das so stimmt. Und es sind sicher auch noch unbeteiligte Menschen dort in der Nähe, die sicher großes Leid dort haben. Aber diese Aktion, die läuft noch, das wissen wir. Also wir wissen, dass immer noch gekämpft wird. Die israelische Armee sagt momentan, dass noch 50 Terroristen im Schifach-Krankenhaus vermutet werden, darunter 20 hochrangige. Und es gibt auch neue Zahlen. Bisher wurden 650 Terroristen, so formuliert es das Militär, verhaftet, 140 Terroristen getötet. Das ist die Bilanz von diesem Einsatz im Schifach-Krankenhaus, von dieser Razzia, kann man sagen. Viele Tote natürlich und Verletzte, und nachprüfbar ist für uns das sehr schwierig.
Frau Maher, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber einen Blick möchte ich mit Ihnen noch auf die Geiseln werfen, die israelischen Geiseln in der Hand der Hamas. Da wird ja gerade in Katar wieder verhandelt zwischen Hamas und Israel über das Schicksal der Geiseln. Warum sind diese Gespräche so festgefahren?
Ja, das ist ein Schlagabtausch, der sich ja schon seit Monaten abspielt. Das ist ein Geschacher. Israel stellt es so dar, dass eben der Druck auf die Hamas groß sein muss, auch der militärische Druck eben, zum Beispiel jetzt bei dem Einsatz im Schifach-Krankenhaus oder eben auf die Stadt Rafah, wo eben noch die letzten Bataillone vermutet werden der Hamas, dass nur wenn dieser Druck groß genug ist, dass die Hamas sich dann auf einen Deal einlässt. Das ist die israelische Sichtweise. Eine andere Sichtweise im Ausland ist, vor allem in den USA, dass man auch die Zivilbevölkerung eben schützen muss und dass es auch andere mögliche Wege geben muss, um diplomatische Kanäle eben zu haben, um so eine Waffenruhe und dann die Freilassung der Geiseln zu erwirken. Jetzt kam gerade eine Nachricht, dass Benjamin Netanyahu nochmal ein neues Team nach Katar, da wo verhandelt wird, für die Freilassung der Geiseln und für die Waffenruhe nochmal hinschicken will. Festgefahrene Punkte sind auf jeden Fall der Abzug der Soldaten aus Gaza, das möchte die Hamas erreichen. Für Netanyahu kommt das nicht in Frage. Es würde für ihn quasi eine Niederlage im Krieg bedeuten. Ja, und ein anderer Punkt, der auf jeden Fall sehr schwierig ist, ist das Austauschverhältnis. Wie viele Geiseln für wie viele palästinensische Gefangene eben freigelassen werden sollen. Da geht es eben seit Wochen hin und her. Und es gibt immer noch keine Lösung, die da in Sicht ist.
Informationen unserer Nahost-Korrespondentin Bettina Meyer aus Tel Aviv. Und damit zurück ins Inland. Der Deutsche Bundestag hat heute das digitale Dienstegesetz verabschiedet. Es schreibt unter anderem vor, dass Internetplattformen wie soziale Netzwerke oder auch Onlinehändler Maßnahmen ergreifen müssen, um Nutzerinnen und Nutzer vor rechtswidrigen Inhalten zu schützen. Was das konkret heißt, schildert jetzt Johannes Kuhn.
Strenge Vorschriften für Plattformen beim Umgang mit illegalen Inhalten, also zum Beispiel strafbare Hassrede oder Urheberrechtsverletzungen. Das ist der Kern des sogenannten Digital Services Act. Einige Wochen nach dem eigentlichen europaweiten Inkrafttreten hat nun auch der Bundestag die deutsche Umsetzung verabschiedet, das Digitale Dienstegesetz. Bundesdigitalminister Volker Wissing zeigte sich im Bundestag zufrieden.
Was offline verboten ist, muss auch online verboten sein. Wir wollen, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich online sicher und frei bewegen kann. Wir dürfen und wir werden das Netz nicht den Demokratie- und Menschenfeinden überlassen.
Große Anbieter wie Meta, Google, TikTok, Amazon oder Booking.com beaufsichtigt vor allem die EU-Kommission. Etwa 5000 kleinere Seiten aus Deutschland, zum Beispiel chefkoch.de, Gute Frage oder MyHammer, beaufsichtigt künftig eine unabhängige Koordinierungsstelle. Sie wird bei der Bundesnetzagentur eingerichtet. Auch Länderjugendschutzbehörden und der Bundesdatenschutzbeauftragte erhalten Aufgaben. Nutzer wiederum sollen rechtswidrige oder rechtsverletzende Inhalte einfacher bei sämtlichen Plattformen melden können, damit diese gelöscht werden. Möglicherweise strafbares Material bei Facebook und Co. soll das Bundeskriminalamt überprüfen. Die AfD warnte erneut in Person der Abgeordneten Beatrix von Storch vor einer Zensurinfrastruktur.
Die übergroße Mehrzahl der Prüffälle wird unbescholtene Bürger treffen, die von der linksgrünen Online-Stasi denunziert werden.
Wider besseren Wissens wird hier von Zensur geredet und dieses Gesetz hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun. Und Unwahrheiten werden nicht richtig, indem man sie ständig wiederholt.
So die Antwort der grünen Abgeordneten Tabea Rösner. Tatsächlich, so die Digitalpolitikerin Rösner, erhielten Nutzer mit dem neuen Gesetz die Möglichkeit, gegen fragwürdige Löschentscheidungen vorzugehen.
Nutzerinnen erhalten Auskunft über Löschungen oder Sperrungen und können dem widersprechen. Und wenn die Begründungen seitens der Plattform unvollständig sind, kann die Koordinierungsstelle einschreiten. Das Gesetz schützt also vor wirklichen Sperrungen und schafft mehr Transparenz.
Dass neben der AfD auch die Unionsfraktion das Gesetz ablehnte, liegt nicht an Grundsatzfragen, sondern vor allem an der Ausstattung des Bundeskriminalamts. Der CSU-Digitalpolitiker Reinhard Brandl.
Das BKA rechnet mit 720.000 Fällen, Bearbeitungsfällen jährlich. Heute sind es 6.000. Das BKA fordert in ihrem Gesetz einen Aufwuchs von 44 auf 450 Stellen. Aber wir haben die Bundesregierung gefragt, wie viele Stellen denn sie tatsächlich dem BKA 2024 zur Verfügung gestellt hat. Antwort: Null. Das kann nicht funktionieren.
Das Gesetz regelt auch Buß- und Zwangsgelder für Verstöße gegen den Digital Services Act. Plattformbetreibern drohen hier Strafen in Höhe von bis zu 6% ihres Jahresumsatzes. Die deutsche Vorläuferregelung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist durch das Digitale Dienstegesetz endgültig Geschichte.
Johannes Kuhn berichtete aus dem Deutschen Bundestag und dort ging es heute um viele andere Themen, unter anderem auch um die sogenannte Bezahlkarte für leistungsberechtigte Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Deutschland. Mit dieser Bezahlkarte sollen ja Barauszahlungen weiter eingeschränkt werden. Nun war innerhalb der Ampel lange darum gerungen worden, ob diese Bezahlkarte der richtige Weg ist. Dann hatte sich das Kabinett aber doch geeinigt und nun hat der Bundestag heute über die Einführung dieser Bezahlkarte beraten und siehe da, da wurde sehr deutlich, dass es in der Ampelkoalition immer noch keine ganz richtige Einigung gibt. Georg Schwarte.
Das Wort Bezahlkarte für Flüchtlinge, es elektrisiert. Heute im Bundestag vor allem die Union. Die sagt, her mit einer bundesweiten Regelung. Die habe der Kanzler den Ländern versprochen, vor Monaten schon. Warum hakt's? Stefan Stracke von der Union hat da seine Antwort.
Diese Regierung bringt nichts mehr auf die Kette. Bei allen Themen, die wichtig sind für Deutschland, steht mindestens einer in der Ampelkoalition verlässlich quer im Stall. In der Migrationspolitik sind es immer dieselben, die Grünen.
Die Grünen also stehen quer im Stall. Klar ist, das Ampelkabinett hatte am 1. März einen Gesetzentwurf beschlossen, der eine Bezahlkarte mit einem Bundesgesetz absichern soll. Die Grünen aber brauchen noch etwas Zeit, um zu prüfen. Das geht übrigens nicht nur der Union, sondern auch FDP und SPD, mithin den eigenen Koalitionären etwas auf die Nerven. Die Sozialdemokratin Rasha Nasre wendet sich ans grüne Lager.
Und deshalb ist es mir wichtig, an dieser Stelle klar zu sagen, dass bitteschön alle Koalitionspartner jetzt endlich Verantwortung übernehmen und endlich Ruhe in dieses Thema reinbringen.
Lautes Gejohle bei der Union, Schweigen bei den Grünen.
Beruhigen Sie sich. Immer mit der Ruhe.
Aber niemand beruhigte sich. Fest steht, in Bayern führen exakt heute drei Landkreise und die Stadt Straubing Bezahlkartenmodelle ein. In Hamburg, in Hannover, in Thüringen gibt es weitere Modellversuche. Konstantin von Notz, Jurist und Grüner, wundert sich.
Wenn Sie eine Regelung auf Bundesebene brauchen. Wie kann es sein, dass dann in Bayern die Bezahlkarte heute eingeführt wird?
Die Juristin Andrea Lindholz, CSU, hat da eine simple Antwort.
Wir alle wissen, dass wahrscheinlich das Thema Bezahlkarte von irgendjemandem auch vor Gericht auf den Prüfstand gestellt wird.
Deshalb braucht es Rechtssicherheit, deshalb eine bundeseinheitliche Regelung. Überhaupt ist die Bezahlkarte für die Union gewissermaßen die Wunderwaffe der Migrationssteuerung.
Weniger illegale Migration nach Deutschland, mehr Steuerung, mehr Kontrolle, kein Geld mehr an Schlepper und Schleuser. Und ich glaube, das ist ein richtiges und wichtiges Ziel.
Die Union klatscht, die Ampelfraktion schüttelt die Köpfe. Die finden eine Bezahlkarte zwar richtig, können das Wort vom Pull-Faktor Bargeld aber nicht mehr hören. Nichts nämlich belegt bisher, dass eine Bezahlkarte Migrationszahlen senkt. Nathalie Pawlik von der SPD sagt deshalb vorsichtshalber, was die Karte nicht kann.
Die Bezahlkarte bekämpft weder Fluchtursachen, noch wird sie Menschen, die vor Krieg fliehen und um ihre Sicherheit bangen, um die Zukunft ihrer Kinder bangen, davor abhalten, bei uns Schutz zu suchen. Die Bezahlkarte wird nicht für schnellere Asylverfahren sorgen oder Geflüchtete vor Ort in der Integration besser unterstützen. Die Bezahlkarte schafft keine einzige Wohnung, keinen Sprachkurs, keinen Kita-Platz.
Die Union wollte heute Druck machen, legte ihren eigenen Gesetzentwurf vor. Der geht jetzt in die Ausschüsse und bleibt folgenlos.
Berichtet Georg Schwarte. Und noch bei einem anderen Thema tritt die Ampelkoalition auf der Stelle, nämlich beim Klimageld. Es soll ein Ausgleich sein für steigende Energiekosten, gerade für jene Bürgerinnen und Bürger, die nicht so viel im Portemonnaie haben. Und dieses Projekt war der Koalition ursprünglich so wichtig, dass SPD, Grüne und FDP dieses Klimageld in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Dort ist es nun auch, aber umgesetzt bislang nicht von der Ampel. Und nun hat sich heute ein anderes Bündnis zu Wort gemeldet in Berlin und konkrete Vorschläge gemacht, wie und mit welchen Bedingungen dieses Klimageld eingesetzt werden kann oder umgesetzt werden kann, besser gesagt. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Preisanstiege kompensieren und Akzeptanz fördern. Mit diesen Argumenten haben die Ampelpartner sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Doch dass das noch immer nicht geschehen ist, kritisiert nun ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden.
Wahlweise, weil angeblich kein Instrument der Auszahlung da ist, oder wahlweise, weil die Kassen leer sind. Und weil das Geld schon anders verplant sei, dann ist das nichts anderes als ein eklatanter Wortbruch dieser Ampelkoalition.
So Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes heute in Berlin. Denn die CO2-Bepreisung mache alle Güter des täglichen Bedarfs für die Menschen teurer.
Und das ist der Punkt, es ist gar nicht mal jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, wenn man hier nicht kompensiert. Es ist so, dass das Fass ja längst übergelaufen ist. Wir haben 2 Millionen Menschen, die mittlerweile überhaupt nicht mehr klarkommen und deshalb Schlange stehen an Tafeln für Lebensmittelspenden. Das muss man sich vorstellen, im drittreichsten Wirtschaftsstaat auf dieser Planeten.
Doch statt diese Schieflage, wie versprochen, zu bekämpfen, verteile die Ampelkoalition das Geld derzeit von unten nach oben um, so der Vorwurf von Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei. Indem beispielsweise die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für Wirtschaftsförderung ausgegeben werden, wie im Fall der Intel-Ansiedlung bei Magdeburg.
Die Bundesregierung muss letztendlich die Gelder für die Klimatransformation anderswo herholen als von den allerärmsten Menschen, die bei jedem Einkauf ihren Teil beitragen müssen zur Klimatransformation.
Es seien eben diese ärmeren Menschen, die durch ihren beschränkten Konsum gar nicht so stark zur Klimakrise beitragen würden, gleichzeitig von den Folgen aber stark betroffen seien und kaum finanzielle Mittel hätten, um selbst an der Klimatransformation teilzuhaben, unterstrich Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das das Verbändebündnis berät. Und das, so Fratscher, werde zur Bürde für den Klimaschutz.
Die fehlende soziale Akzeptanz in unserer Gesellschaft sehe ich als die größte und wichtigste Hürde heute für einen erfolgreichen Klimaschutz, für die Erreichung der Klimaschutzziele.
Um Druck auf die Politik auszuüben, zahlt das Bündnis nun über den Verein Sanktionsfrei ein Klimageld an 1.000 Bedürftige aus. 139 Euro. Diesen Betrag hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband errechnet. Nicht als reguläres jährliches Klimageld, sondern quasi als Schuldenbetrag des Staates an die Bürger für die Einnahmen aus den Jahren 2021 bis 2023. Das Finanzministerium arbeitet seit Beginn der Legislaturperiode an einem Mechanismus zur Auszahlung der Gelder.
Und das kommt. Den Auszahlungsmechanismus bereiten wir hier im Finanzministerium vor.
Hatte FDP-Finanzminister Christian Lindner im Januar erklärt. Bislang fehlt aber auch noch eine politische Einigung, in welcher Form das Geld ausgezahlt werden soll. Als Pro-Kopf-Prämie, mit sozialer Staffelung, wie Teile der SPD es bevorzugen würden? Und wie werden dann die Kosten der Klimatransformation bezahlt?
Es gibt kein Entweder-Oder, entweder Klimageld oder Unterstützung für Unternehmen. Und hier sollte man die beiden nicht gegeneinander ausspielen.
Betont Marcel Fratscher vom DIW. Beispielsweise könne man über die Streichung von klimaschädlichen Subventionen Steuermittel für die Finanzierung freimachen.
Wie kann man dazu kommen, endlich das Klimageld auszuzahlen? Endlich deshalb, weil es eine Ansage der Ampelkoalition ist, die im Koalitionsvertrag steht. Ann-Kathrin Büsker berichtete, und mehr zu diesem Thema können Sie auch hören in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online. Wir blicken als nächstes auf die Deutsche Bahn. Ihre Bilanz für das vergangene Jahr ist schlecht. Milliarden Euro sind da an Verlusten aufgelaufen. Umso mehr hat die Bahn heute versucht, positiv in die Zukunft zu blicken. 2024 soll auch für die Fahrgäste das Jahr der Kehrtwende werden. Dieter Nürnberger berichtet.
Ein Begriff fiel bei der Bilanzvorstellung der Deutschen Bahn AG des Öfteren. Wir gehen in Vorleistung. Was konkret heißt, dass noch nie seit der Bahnreform so viel investiert und verbaut wurde. Bahnchef Richard Lutz.
Wir gehen die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Schiene an. Wir fahren die Eisenbahninfrastruktur nicht länger auf Verschleiß, sondern sanieren und modernisieren sie von Grund auf. Dafür bringt der Bund inklusive eines Eigenbeitrags von uns in einem ersten Schritt rund 30 Milliarden Euro zusätzlich auf. So viel Geld für die Infrastruktur gab es noch nie.
So sollen bis 2030 40 zentrale Bahnstrecken saniert werden. Nicht mehr bei laufendem Betrieb, sondern während einer oft mehrmonatigen Vollsperrung, die sogenannte Generalsanierung. Der Bahnvorstand sieht diese Sanierungsoffensive als maßgeblichen Grund für das schlechte Jahresergebnis 2023 an. Unterm Strich steht ein Verlust von 2,35 Milliarden Euro. 2022 waren es lediglich rund 270 Millionen gewesen. Inflation, hohe Energie-, Bau- und Personalkosten und auch Streiks prägten das Bild. Der Konzern verweist zudem auf deutlich gestiegene Nettoinvestitionen von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Vorleistungen, die auch zu einem Höchststand bei den Schulden führen. Der heute vorgelegte Geschäftsbericht des bundeseigenen Konzerns zeigt knapp 34 Milliarden Euro Nettofinanzschulden an. 2022 waren es noch knapp 29 Milliarden. Ebenso negativ die Pünktlichkeitsquoten. Lediglich 64% im Fernverkehr, ein neuer Negativrekord. Positiv, die Zahl der Zugreisenden im Fernverkehr legte auf 1,8 Milliarden zu. Doch stehen den Umsatzsteigerungen im Personenverkehr weiterhin anhaltende Probleme von DB Cargo, der Güterverkehrssparte, entgegen. Auch ein Gewinneinbruch der Logistiktochter Schenker steht in der Bilanz, was mit einem abkühlenden Transportmarkt begründet wird. DB Schenker, der bisherige Gewinnbringer, soll verkauft werden. Es gebe mehr als 20 Interessenten, sagt DB-Finanzvorstand Levin Holle.
Wir werden nur verkaufen, das habe ich ja immer gesagt, wenn es wirtschaftlich klar vorteilhaft ist für die DB. Es braucht behördliche Genehmigungen etc. Da liegt noch mal ein erheblicher Zeitraum dazwischen. Deswegen würde ein Closing, also ein Vollzug der Transaktion, nicht in diesem Jahr stattfinden.
In einer ersten Reaktion spricht der Verbraucherzentrale Bundesverband von einem Unternehmen in Schieflage. Und auch Michael Jung vom Bündnis Bürgerbahn, hier sind viele lokale Initiativen vereint, kritisiert den Bahnvorstand für oft falsche Weichenstellungen. Zu viel Auslandsgeschäft, zu viele teure Großprojekte.
Wir sehen es in den Bahnhöfen, hier fehlen Investitionen. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt. Wir fordern eine Refokussierung der Bahn, insbesondere des Managements, auf das Geschäft im Inland, das Brot- und Buttergeschäft, was Bahn ist und was die Leute als Bahn verstehen.
Die Aussichten der Bahn AG für 2024, man wolle wieder schwarze Zahlen schreiben und die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr soll auf 70% ansteigen.
Bilanz und Ausblick der Deutschen Bahn. Auch dazu ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Wir blicken zum Schluss dieser Sendung nach Portugal. Dort ist knapp zwei Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl der konservative Politiker Luís Montenegro zum neuen Regierungschef ernannt worden. Milena Pieper.
Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa hat den Spitzenkandidaten des konservativen Mitte-Rechts-Bündnisses Demokratische Allianz, Luís Montenegro, mit der Regierungsbildung beauftragt. Dieser wird voraussichtlich eine Minderheitsregierung bilden wollen. Eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei Chega hatte er mehrfach ausgeschlossen. Der Spitzenkandidat der Sozialisten, Pedro Nuno Santos, hatte die Niederlage seiner Partei bereits nach der Wahl anerkannt und sich für die Opposition ausgesprochen. Dass die Konservativen mit der Regierungsbildung beauftragt werden, war nach der Wahl am 10. März erwartet worden. Doch die Auszählung der Stimmen von Portugiesinnen und Portugiesen, die im Ausland leben, gibt der Rechtsaußenpartei Chega nun noch einmal Aufwind. Schäger blieb zwar nach den Konservativen und den bisher regierenden Sozialisten auf Platz 3, entschied aber portugiesischen Medien zufolge 2 der 4 noch offenen Sitze im Parlament für sich und kann damit ihren Stimmenanteil noch einmal ausbauen.
Das war Milena Pieper aus Portugal. Damit sind die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Für Ihr Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern.